Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Alnatura, der größten Bio-Supermarktkette Deutschlands, mit Professor Dr.
Götz Rehn.
Mein Name ist Ulrike Knapp. Vielen Dank, Herr Rehn, dass Sie den Weg in unser Studio gefunden haben. Herr Rehn, Ihr Firmensitz ist im südhessischen Bickenbach an der Bergstraße. Sie produzieren und vertreiben biologische Waren inzwischen in 56 eigenen Supermärkten in 35 Städten. Und es werden ja immer mehr. Daneben sind Ihre Produkte auch in mehr als 2800 Filialen von Handelspartnern vertreten. Gegründet haben Sie Ihr Unternehmen 1984 und insofern gehören Sie zu den Bio-Pionieren und liegen voll im Trend, denn Bio ist das Zauberwort unserer Zeit. Inzwischen haben Bioprodukte sogar Einzug in die Supermarkt- und Discounterregale gefunden. Würden Sie sagen, dass das auch Ihnen mit zu verdanken ist?
Ich freue mich, wenn mehr Menschen Bio kaufen können und jede Initiative in unserer Gesellschaft, die zu einer Verbesserung der Situation insgesamt beitragen kann, bewirkt etwas. Und das gilt sicher auch für uns. Ich denke, Alnatura hat viel Pionierarbeit geleistet, wird es hoffentlich in Zukunft noch leisten, um Bio für viele Menschen in Deutschland verfügbar zu machen.
Sie vertreiben über 950 Bio-Lebensmittel unter der Marke Alnatura, insgesamt rund 6000 Produkte von Apfelsaft bis Zwieback, Brot, Backwaren, Molkereiprodukte. Also man bekommt all das, was man im herkömmlichen Supermarkt auch bekommt, also in einem gut ausgestatteten Supermarkt. Wo kommen all diese vielen Bio-Produkte her?
Die Produkte in den Alnatura-Supernaturmärkten stammen zum größten Teil aus Deutschland, sofern sie dort verfügbar sind, teilweise sogar aus der Region. Ich greife mal das Beispiel Frankfurt auf. Dort gibt es in der Nähe von Bad Vilbel einen Demeterhof, den Luisenhof. Und in Absprache mit unseren Filialen in Frankfurt baut dieser Luisenhof frisches Obst und Gemüse an. Und diese Produkte werden bei uns in den Läden in der Region verkauft. Das heißt, es sind ganz, ganz kurze Wege. Und inzwischen nehmen wir von diesem Hof über 60% der Waren ab. Oder wir arbeiten mit einem kleinen Bäcker hier in Frankfurt zusammen, den die Kunden teilweise auch besuchen können. Das ist der eine Bezug direkt aus der Region. Der zweite Bezug, das sind die Alnatura Markenprodukte, die von Ihnen angesprochenen fast 1000 Produkte. Die stammen natürlich von verarbeitenden Betrieben, größtenteils aber auch aus Deutschland. Und schließlich gibt es dann die Artikel, die von verschiedenen Markenherstellern wie Lebensbaum oder Rapunzel hergestellt werden. Die werden meistens entweder in deren Fabrikationsstätten, größtenteils auch im Inland, und wenn es sich eben um typische Produkte wie ein italienisches Olivenöl handelt oder eine italienische Nudel, dann kommen sie natürlich aus Italien.
Aber trotzdem finde ich, 6000 Bioprodukte sind ja schon eine enorme Zahl und das in so vielen Supermärkten und nicht nur bei Ihnen, sondern ja auch in den Discounterläden, in den herkömmlichen Supermärkten. Wo kommt diese ganze Ware her?
Es hört sich mehr an, als es ist. Sie sprechen ja die Breite des Sortiments an. Also 6000 heißt ja 6000 verschiedene. Dazu gehören ja auch Naturkosmetikprodukte und andere Artikel. Ich denke, was in Ihrer Frage auch mitschwingt, ist ja die Frage, wie kann in kurzer Zeit ein so großes Volumen von gewissen Grundprodukten, genau, wie sie auch im konventionellen Handel vorzufinden sind, entstehen. Und da gab es auch tatsächlich in den letzten 2 Jahren Bezugsprobleme in der Form, als viele große konventionelle Supermarktketten in sehr kurzer Zeit relativ große Mengen glaubten verkaufen zu können. das ist nicht so eingeschlagen, wie man es erwartet hat. Und wenn man auf die Zahlen schaut, erklärt es das. Wenn Sie sich vorstellen, dass in Deutschland bisher nur 3,6-8% aller Ausgaben für Nahrungsmittel für Bio entfallen, dann sehen Sie, wie klein dieser Markt noch ist. Und wenn man sich weiter vorstellt, dass die Bio-Bewegung ja schon 1923 angefangen hat, also bald 100 Jahre alt wird, dann ist es vielleicht doch nachvollziehbar, dass diese relativ geringen Mengen verfügbar sind.
Aber es breitet sich ja weiter aus. Und dann fragt man sich natürlich auch, was bedeutet eigentlich Bio? Mit Bio verbindet man ja so Begriffe wie gesund, natürlich, gut für Mensch und Natur. Was ist Bio?
Bio ist ein inzwischen klar durch ein EU-Recht definierte Anbaumethode. Und das ist ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen der Art und Weise, wie in der Landwirtschaft gearbeitet wird und vielleicht gewissen Qualitätskriterien. Also das Besondere dieser Anbaumethode ist, dass eben keinerlei Pestizide, Insektizide eingesetzt werden, kein Kunstdünger und so weiter. Aber was noch viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass der Biolandbau ein Beispiel ist für eine Arbeitsweise, die ganzheitlich ist. Was will ich damit sagen? Wir haben ja gerade vor 50, 60 Jahren beginnend unsere ganze Gesellschaft, unsere Wirtschaft immer mehr nur nach ökonomischen Kriterien ausgerichtet, nach Effizienz. So auch in dem Landbau, in der sogenannten Agrarindustrie. Konzentration zum Beispiel, ich baue nur Saatgetreide an, ich züchte nur Schweine. Ganz anders im Biolandbau. Dort ist die Vielfalt notwendig, weil sie brauchen zum Beispiel ein Stück Großvieh pro Hektar für den Mist. Sie brauchen einen Fruchtwechsel auf den Böden, weil jede Pflanze andere Substanzen dem Boden entnimmt. Sie müssen sich das vorstellen wie eben einen lebendigen Organismus, und das ist die Natur. Und dieser lebendige Organismus, diesen in seinem Gleichgewicht zu halten, durch die Art und Weise, wie wir Menschen mit ihm umgehen, das ist der biologische Landbau. Und er ist insofern ein Modell für die Zukunft, für die Ernährung der Welt und auch für eine Pflege der Erde. Das fassen wir heute unter dem bisschen modern gefassten Begriff der Nachhaltigkeit zusammen. Nachhaltig ist ja etwas, was eben zukünftig auch noch wieder hervorgebracht werden kann. Und der ökologische Landbau ist ein solches Beispiel.
Sie haben ja, Herr Rehn, erstmal nach Ihrem Volkswirtschaftsstudium in Freiburg und Ihrer Promotion von 1978 bis 1984 bei Nestle gearbeitet. Mich würde mal interessieren, was Sie bewogen hat, sich selbstständig zu machen und biologische Waren zu produzieren und zu vertreiben. Wie sind Sie auf dieses Biologische gekommen?
Ich habe noch vor meiner Zeit bei Nestle, nämlich schon mit 21, für mich im Leben nach einer sinnvollen Aufgabe gesucht. Ich komme aus einer sehr alten Arztfamilie und insofern war für mich zunächst der Beruf des Arztes der naheliegende. Ich hatte dann auch einen Studienplatz für Medizin in Freiburg und bin dann durch eine Begegnung mit einer Persönlichkeit, die im Wirtschaftsleben tätig war, mehr in Kontakt bekommen mit dem, was Wirtschaft ist. Das hat mich sehr angesprochen und habe dann entschieden, ich möchte im Bereich Wirtschaft versuchen, etwas aufzubauen, was nachhaltig ist, was sinnvoll ist.
Nun war ja die Zeit damals eigentlich reif für Bio, als Sie angefangen haben, 1984. Mitte der 70er Jahre ist vom Herbert Grohl das Buch erschienen, Ein Planet wird geplündert. Davor war Club of Rome mit dem Buch Die Grenzen des Wachstums. Die Grünen wurden gegründet, es gab die ersten kleinen Bioläden. Da haben die Alternativen eingekauft, wurden ja auch oft belächelt, so als Müslis und so. Und Sie haben dann ein Unternehmen draus gemacht. Wie war das am Anfang?
Meine Erfahrungen am Anfang waren ganz anders, als ich sie erwartet hatte. Aber ich denke, das geht vielen Pionieren so. Ich war überrascht über die viele Skepsis, die mir auf der einen Seite entgegengekommen ist. Auch die rechtlichen Anfeindungen bis hin so in den ersten Jahren Angriffen, kann man schon sagen, auf unseren Laden, unseren ersten in Mannheim, in dem das Markenschild abgerissen wurde, die Schaufensterscheibe eingeschlagen wurde, später auch mal der ganze Laden per Brandstiftung niedergemacht wurde, also doch eine starke Gegenbewegung da war, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber mit der gleichen Klarheit ein großes Interesse von vielen Kunden, sonst gäbe es uns ja nicht, die bis heute immer größer werden, die Zahl, und die verstanden haben, um was es uns, um was es mir bei Alnatura geht, nämlich wirklich Produkte anzubieten, die, so gut wir das können und wir verbessern die Dinge laufend, 100% bio sind und auch einer vernünftigen Produktion entstammen.
Ich habe gelesen, dass Sie so etwas wie ein Wirtschaftsarzt sein wollen. Was heißt das und woher nehmen Sie diese Motivation?
Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, ich denke, das gilt bis heute, wird sie sehr stark geprägt durch die Ideen der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird sehr stark geprägt durch die Ideen und die Vorstellungen, Wirtschaft zu betreiben, um Gewinn zu machen, um Profit zu machen, um mehr zu machen. Es sind sehr quantitative Begriffe. Für mich ist Wirtschaft etwas ganz anderes. Es ist zunächst eine Tätigkeit von Menschen für Menschen mit dem Ziel, diese Menschen, das sind nämlich die Kunden, mit der Leistung zu versorgen, die ihnen wirklich hilft und die so beschaffen ist, dass sie auch nachhaltig ist, dass sie also die Erde unterstützt. Und das ist unser Weg. Und ich habe sehr bald und sehr früh erlebt, und das war für mich dann auch eine starke Motivation, das gilt übrigens bis heute, dass unsere Kundinnen und Kunden das verstanden haben und dass sie auch ein Interesse an so etwas haben. Insofern hatte ich beides, auf der einen Seite sehr viel Gegenwind und auf der anderen Seite sehr viel Unterstützung.
Stimmt es, dass Sie im ersten Laden auch erstmal selbst verkauft haben, weil es kein Personal gab?
Ja, es hätte schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben. Es gab kein Kapital mehr, wenn Sie sich selbstständig machen und nicht auf irgendwas zurückgreifen können. Das heißt, keine Grundstücke oder Häuser besitzen, worauf Sie Kredite aufnehmen können. Dann bekommen Sie ja Kredite nur entweder von Freunden oder von einer Bank, die Ihnen einen Kredit gewährt aufgrund Ihrer Ideen, nicht weil Sie irgendwas besitzen. Insofern waren unsere Mittel erschöpft. Ich hatte alles in diesen ersten Alnatura-Laden investiert und ich musste vom ersten Tag an ein, wenn auch zartes, positives Ergebnis zustande bekommen. Und insofern haben wir meistens abends den Laden eingeräumt mit einem sehr kleinen Kreis von Mitarbeitern, bei dem ich natürlich dabei war. Und tagsüber haben wir dann die Kunden beraten und verkauft und kassiert.
Und woher haben Sie den Glauben an sich selbst genommen, also an Ihre Idee, dass Sie das schaffen werden? Was war Ihr Ziel?
Das Ideal, das ja bis heute in mir lebt, ist, mit anderen Menschen für andere was Sinnvolles zu tun und zu zeigen, dass in unserer offenen Gesellschaft man gemeinsam mit den Kunden ein ganz anderes Unternehmensmodell aufbauen kann. Ein Unternehmensmodell, was dem Menschen verpflichtet ist, nicht dem Profit. Ein Unternehmensmodell, was versucht, ganz konsequent auf Qualität zu achten, diese auch zu entwickeln und was in gewisser Hinsicht auch frei ist, frei von irgendwelchen Problemen. Und wir haben natürlich manche Auseinandersetzungen, aber was die Gestaltung unserer Läden anbelangt, unserer Leistungen anbelangt, unseres Dialogs mit den Kunden, so kann ich nur sagen, können wir uns doch sehr frei bewegen und gemeinsam eine neue Form von Wirtschaftskultur üben und aufbauen, und das brauchen wir in Zukunft.
Alnatura sei kein Unternehmen, sondern eine Kulturinitiative. Was kann ich darunter verstehen?
Es ist einerseits natürlich ein Unternehmen, als wir etwas unternehmen. Jeder Mensch ist ja auch Unternehmer seines Lebens. Das beschreibt, dass wir versuchen, Wirklichkeit zu gestalten, gemeinsam mit anderen. Das ist ja das Besondere des Wirtschaftlichen, dass man es nicht allein tut, sondern in Arbeitsteilung mit anderen, für andere Menschen und andere wieder für uns tätig sind. Und das Besondere des Kulturellen ist es, dass die Sinngebung der Wirtschaft, also was sie tun in der Wirtschaft oder wie sie es tun, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, das ist ja eine Frage ihrer Auffassung, ihrer Kultur, ihres Weltbildes. was wir tun, wird bestimmt durch eine bestimmte Methode, das Wie, die Art und Weise, und die wiederum hat ihre Verankerung in einer geistigen Weltauffassung, in einer Weltauffassung, die sich eben nicht nur auf die Materie bezieht.
Können Sie das auch Ihren Mitarbeitern vermitteln?
Das denke ich schon. Ich möchte es Ihnen gar nicht vermitteln. Ich denke, es reicht. Und das tun wir auch, indem wir gemeinsam in die Lebensschule im Unternehmen gehen, indem wir auch Bildungsangebote haben, in denen sich die Mitarbeiter vertraut machen können mit verschiedenen Ideen. Wir haben die ästhetischen Briefe von Schiller bei uns im Unternehmen gelesen. Wir lesen Texte von Rudolf Steiner, dem Gründer der Anthroposophie. Wir lesen Texte von anderen Persönlichkeiten, wir haben Theaterworkshops, wir haben die verschiedensten Initiativen im Unternehmen, weil es ja darum geht, den ganzen Menschen sozusagen eine Entwicklung zu ermöglichen. Und man muss bei uns nicht arbeiten und einer gewissen Weltanschauung im Sinne eines Glaubensbekenntnisses zugewandt sein. Glauben ist nicht die richtige Form. Man kann Erfahrungen sammeln, man hat Einsichten. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die bei Alnatura arbeiten, arbeiten größtenteils aus bewusstem Entschluss bei uns. Und wir haben immer mehr Menschen, die sich initiativ bei uns bewerben, sagen, ich will bei Alnatura arbeiten, ich möchte mehr mit einem solchen Unternehmen in Verbindung sein. Und das zeigt, dass sie doch verstehen, dass ein anderer Geist bei uns herrscht.
Bevor wir uns, Herr Rehn, über Ihren weiteren Werdegang und über Ihr Unternehmen unterhalten, spielen wir erstmal Ihren ersten Musikwunsch. Ich soll ihn ansagen. Es ist das Allegro aus dem Brandenburgischen Konzert Nummer 2 in F-Dur von Johann Sebastian Bach mit dem Gewandhausorchester unter Ricardo Chailly. Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Alnatura-Geschäftsführer und Gründer, Professor Dr.
Götz Rehn.
Gastgeberin ist Ulrike Knapp. Herr Rehn, bevor ich jetzt auf Ihren Werdegang komme, möchte ich doch vorher noch mal etwas klären. Und zwar war es ja so, dass in den Anfängen, als Sie begonnen haben, zu Beginn der 80er Jahre, da war ja per Gesetz noch gar nicht definiert, was Bio eigentlich ist. Was hat sich denn da geändert?
Ursprünglich war Bio, also 1923, 24, 25, überhaupt nicht vom Gesetzgeber beachtet, sondern es gab verschiedene Gründer. Einmal den Herrn Dr. Müller, der Bioland gegründet hat, zuvor Rudolf Steiner, der Demeter, den biologisch-dynamischen Landbau, mit einem eigenen Anbaukurs, mit eigenen Richtlinien zum Anbau entwickelt hat. Also echte Pioniere für den ökologischen Landbau, auch unterschiedlich ausgerichtet. Und erst sehr viel später sind dann internationale Richtlinien für ökologischen Landbau entstanden, auch noch sozusagen auf privater Initiative, die sogenannten IFOAM-Richtlinien, International Federation of Organic Agriculture Movements, also ein Zusammenschluss aller weltweiten ökologischen Anbauverbände. Und noch viel später, aber aus dem Gedankengut heraus, sind dann die sogenannten EU-Richtlinien entstanden, die jetzt in einer Novellierung vor 2 Jahren, denke ich, nochmal neu rausgekommen sind. Und dort sind sozusagen die Rahmenbedingungen für den ökologischen Landbau klar definiert. Und überall, wo Sie das EU-Biosiegel, was es jetzt neu gibt demnächst, oder das uns bekannte deutsche Siegel, sogenannte Künast-Siegel mit dem Wort Bio, sehen, da können Sie sich darauf verlassen, dass das diesen Richtlinien entspricht. Bei Alnatura ist es so, dass wir mit den einzelnen Anbauverbänden, die diese Normen auf jeden Fall erfüllen, teilweise aber weitergehen. Also Demeter hat einen anderen Qualitätsanspruch, Naturland, Bioland. Mit all diesen Organisationen arbeiten wir direkt zusammen. Das sind also dann viele Hunderte von entsprechenden Bauern in Deutschland. Und diese individuellen Qualitäten weisen wir auch auf den Packungen aus. Es kommt aber doch noch mehr dazu bei einem Lebensmittel. Und lassen Sie mich das noch kurz erklären. Wichtig ist, dass ein Lebensmittel schmeckt. Wichtig ist, dass es eine Rezeptur hat, die den menschlichen Körper bekommt. Und das ist ein besonderes Anliegen von Alnatura. Und deswegen habe ich gleich zu Beginn 1985 einen Arbeitskreis Qualität gegründet. Da sitzt eine Kinderärztin drin, ein Lebensmitteltechnologe, verschiedene Persönlichkeiten, und die entscheiden über die Qualität bei Alnatura. Das heißt, ich habe die Qualitätsfrage quasi in den Kulturbereich herausgenommen aus dem Unternehmen. Die entscheiden also, wenn wir eine Rezeptur entwickelt haben, kann das so sein, kann die Verpackung so sein, entspricht das bestmöglichen Qualitätskriterien für Bio, und nicht nur in dem Sinne, was verlangt der Gesetzgeber. Ich sage bewusst, was sind die bestmöglichen Qualitäten. Das ist ja ein großer Unterschied. Streben Sie danach, etwas zu tun, was der Norm entspricht und damit zulässig ist, oder haben Sie das Anliegen, für die Kunden das Beste zu tun? Das sind ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Also bei uns läuft es so bei Alnatura, dass die Qualität von diesem unabhängigen Arbeitskreis definiert ist, und dann sagen die, so ist das Produkt, so ist die Rezeptur, und dann bemühen wir uns mit allen Handelspartnern in enger Kooperation und mit allen Herstellern und allen, die in der ganzen Kette beteiligt sind, einen günstigen Preis hinzubekommen. Und dabei verzichten wir im Wesentlichen auf irgendwelche Leistungen, die an für sich nicht notwendig sind, zum Beispiel auf vielfältigste Marketingaufwendungen. Sie haben uns sicher noch nie im Fernsehen gesehen oder in einer bunten Illustrierte. Wir machen in dem Sinne keine Werbung im üblichen Sinn. Wenn wir einen Laden eröffnen, müssen wir das und wollen wir das auch gerne kundtun in der Tageszeitungsanzeige, wenn ein Laden neu eröffnet wird. Aber wir machen ansonsten keine Werbung.
Also Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, oder? Die Kunden sind die Botschafter der Marke Alnatura. Und das ist für mich eine besondere Freude und auch für alle anderen Mitarbeiter, weil das gibt einem natürlich ein anderes Gefühl der Stabilität. Und wir haben auch in der sogenannten Krise in den letzten 2 Jahren weiterhin starkes Wachstum gehabt, eine sehr gute Entwicklung, weil das ein sehr stabiles Verhältnis zwischen Kunden, unseren Arbeitgebern und Alnatura ist.
So, jetzt möchte ich aber doch mal auf Ihren Werdegang zu sprechen kommen. 1950 in Freiburg geboren. Sie sind also in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Sie haben die Waldorfschule in Freiburg und in Bochum besucht, wohin Ihre Familie dann umgezogen ist. Warum sind Sie auf die Waldorfschule gegangen und was hatte die für einen Einfluss auf Ihr späteres Leben?
Ja, ich bin auf die Waldorfschule gekommen, weil ich ein so schlechter Schüler war in der Volksschule, dass ich die Aufnahmeprüfung in Freiburg zum Gymnasium nicht geschafft habe. Das hat meine Mutter sehr erfreut, und sie hat dann meinen Vater gefragt, ob nicht ich, und hat für meine beiden Geschwister, ich habe 2 jüngere Schwestern, auch gleich mitgefragt, die Waldorfschule besuchen dürften. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie dort das Abitur machen, dann ist das kein Problem. Und das hat sie ihm damals schon für alle 3 Kinder versprochen. Daran sehen Sie, ich hatte eine sehr positiv denkende und auch unternehmerische Mutter. Wir haben auch alle 3 Abitur an der Waldorfschule gemacht.
In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen zu Hause? War das eine enge Beziehung zu den Eltern, zur Familie?
Ja.
Funktionierende Familie?
Ja, eine ganz schöne Familie, auch mit Großeltern, mit einer Mutter, die damals nicht gearbeitet hat. Sie war zu Hause, hatte Zeit für uns. Ich habe meine Jugend in Freiburg, ich war bis zum 12. Lebensjahr in Freiburg, dem Spielen gewidmet. Also ich hatte als kleineres Kind einen Garten bei meiner Großmutter, habe da die ersten Pflanzen angebaut. Ich habe dann, als ich älter wurde, angefangen, was man ja in dem Alter auch macht, 7 aufwärts sehr viele Dinge nachzuahmen. Ich habe Holzhäuser gebaut, ich habe Telefonleitungen im Garten verlegt und hatte unglaublich tolerante Großeltern, die es zugelassen haben, dass ich den ganzen Garten aufgebuddelt habe, um meine Telefonleitungen, die natürlich nicht funktionierten, aber das Buddeln und Verlegen von Leitungen war die wesentliche Tätigkeit, das zuzulassen. Ich habe 4-stöckige Holzhäuser gebaut, die dann auch zusammengebrochen sind. Ich hatte Eltern inklusive meines Vaters, die ungeheuer viel Toleranz hatten. Ich bin fast an jedem Körperteil zusammengenäht worden. Ich hatte also häufig auch ja, Probleme, dann nicht über das Maß hinauszugehen. Ich bin Seifenkistenrennen gefahren, wir haben Roller mit Beiwagen konstruiert, wir haben Bobschlitten gebaut und sind dann auch mal vom Baum gelandet. Also ich habe diese Phase sehr, sehr intensiv genutzt. Ich war auch in der Waldorfschule weiter gemessen an den heute auch wichtigen Fächern Hundsmiserabel. Und ich verdanke der Waldorfschule insofern sehr viel, als ich ja nicht vollständig demotiviert wurde. Sie wissen, dass in den ersten Jahren in der Waldorfschule ja nicht sitzen bleiben können. Und ich war gemessen an den Noten, die es ja in den ersten Jahren Gott sei Dank nicht gibt. Aber hätte man mir welche gegeben, wäre ich wahrscheinlich immer sitzen geblieben.
Woran hat das gelegen? Hat Sie die Schule nicht interessiert? Oder?
Ja, es hat mich nicht wirklich interessiert. Das stimmt schon. Ich hatte Interesse an allem, was künstlerisch ist. Und das ist ein wichtiges Element, finde ich, für die Bildung der Kinder, dass sie in Kontakt kommen mit sehr viel mehr als nur mit Wissen.
Das ist aber in der Waldorfschule der Fall.
Ja, oder? Das ist da in Waldorfschule der Fall. Ich habe ja Gartenbau gelernt. Ich habe eine Schreinerlehre fast vollständig gemacht. Ich habe Metalltreiben gemacht. Ich habe auf einem Bauernhof gearbeitet.
Also bei Ihnen könnte man sagen, die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Ja,
könnte man. Davon gibt's ja nicht so viele.
Ja, ich bin, glaube ich, handwerklich ganz fit und das kommt einem natürlich dann auch zugute an vielen Stellen. Wir haben sehr viel künstlerisch natürlich in der Schule gemacht. Wir haben Chorsingen gehabt. Jeder muss ja ein Instrument spielen. Ich habe Waldhorn gespielt. Wir haben sehr viel gemalt, plastiziert, Bildhauerei gelernt. Und wenn Sie dann in den Fächern in so einer Sozialgemeinschaft was können und Sie werden anerkannt dort, dann hält man das auch aus, wenn man in Deutsch immer Fünfer schreibt oder wie ich dann später in der Waldorfschule in Bochum auch in Französisch aus dem Sprachkurs geflogen bin wegen schlechter Ergebnisse und auch den Lateinunterricht irgendwann gecancelt habe oder mir es nahegelegt wurde. Und mit dem 17. Lebensjahr hat es dann sozusagen einen Klick gemacht und ich habe dann in 2 Jahren quasi das alles nachgeholt. Ich habe ein recht gutes Abitur, ein externes Abitur gemacht, habe mein großes Latinum gemacht und insofern kämpfe ich immer dafür, dass man den Kindern mehr Breite ermöglicht in der Bildung und auch im sozialen Erleben und dass man auch Geduld haben kann. Also manche Menschen entwickeln sich schneller, manche langsamer.
Sie haben auch bei einem Bildhauer lange Unterricht gehabt, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, Sie sind gut informiert.
Wie lange, was haben Sie da gemacht? Wie sind Sie dazu gekommen? Wer war das?
Ja, ich bin ja dann fertig gewesen mit dem Abitur in Bochum, wie gesagt. Noch ganz kurz zu dieser Phase. Bin mit 12 Jahren, also 1962, ins Ruhrgebiet gekommen. Damals wurden die ganzen Zechen geschlossen, die Stahlwerke geschlossen. Es gab sehr viel Arbeitslose. Das Ruhrgebiet war noch sehr dreckig. Und es gab auch einen starken sozialen Umbruch. Das hat mich auch sehr stark geprägt. Also zunächst aus dieser idyllischen Romantikstadt Freiburg in das dann doch sozial spannungsreiche Ruhrgebiet zu kommen. Und nach dem Abitur, wie gesagt, habe ich mich ja dann für das Studium der Volkswirtschaft entschieden und hatte dann doch das Interesse, künstlerisch zu arbeiten und habe dann gesucht in Freiburg und bin dann an einen Bildhauer, Karl Hermann Lieberknecht, geraten und war dort wirklich einmal in der Woche abends 2 Stunden über 7 Jahre die ganze Zeit des Studiums und der Promotion und habe Skulpturen geschaffen und noch heute, wenn ich etwas Zeit finde, male ich gerne und plastiziere auch gerne.
Sie sind dem Anthroposophen und Unternehmer Herbert Witzenmann begegnet. Ich glaube, das war in den 60er Jahren. Kann das sein?
Das war 1971. Damals war ich 21. Ich suchte in dieser Zeit nach einer Weltanschauung, die mir mehr Sinn vermittelte als das, was ich bisher verstanden hatte. Für mich macht es wenig Sinn zu leben und nur mein ganzes Arbeitsleben dafür einzusetzen, einen Lebensunterhalt zu haben. Also ich hatte noch nicht verstanden, was soll das Ganze. Und über Herrn Witzenmann, der damals Leiter der sozialwissenschaftlichen Sektion und der Jugendsektion am Goetheanum in Dornach, also des Sitzes der Hochschule, der Anthroposophischen war, auch wieder durch einen Zufall dorthin gekommen in einen Arbeitskreis und die Persönlichkeit hat mich sehr beeindruckt, weil er keine Antworten gegeben hat in dem Sinne, was man auf solche Fragen ja auch kaum geben kann, weil jeder Mensch das ja selbst erkennen muss für sich. Aber er hat einem ermöglicht, die Fragen selbst nach und nach sich beantworten zu können. Und über ihn bin ich dann zur Anthroposophie gekommen und seit dieser Zeit, das ist jetzt dann bald 40 Jahre, beschäftige ich mich täglich mit der Anthroposophie und das, was Rudolf Steiner im Bereich Wirtschaft entwickelt hat, das war für mich dann auch die Anregung, ein anderes Unternehmensmodell zu entwickeln.
Sie haben ja an der Freiburger Universität Ihr Examen gemacht 1974 und anschließend promoviert zum Thema Modelle in der Organisationsentwicklung. Was hat Sie daran dann interessiert?
Was ist das Faszinierende an dem Begriff der Organisationsentwicklung? Man muss sich vorstellen, das liegt ja jetzt schon ganz lang zurück, ne? Über 30 Jahre. Es war damals ein Fanal, muss man fast sagen, dass es eine wissenschaftliche Disziplin gibt im Bereich Betriebswirtschaft, die Soziologisches und Betriebswirtschaftliches zusammenbringt, die also wirklich die Frage stellt, wie kommt zusammen der Mensch, der in einem Unternehmen arbeitet, mit seinen Ideen, mit den Ideen des Unternehmens. Das ist ja ein Konflikt. Das ist ja bis heute genau das Thema, also Individualität und Gemeinschaft. Das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Und durch die Schwierigkeiten, die ich hatte, habe ich, denke ich, auch aus der Anthroposophie ein Modell der Organisationsentwicklung geschaffen, das bis heute Gültigkeit hat.
Herr Rehn, ich glaube, wir müssten jetzt mal wieder eine musikalische Pause einlegen. Ihr zweiter Musikwunsch steht an. Auch den muss ich wieder ansagen. Es ist das Hornkonzert. Sie haben ja selbst Waldhorn gespielt, haben Sie gesagt. Das Hornkonzert Nummer 1 von Wolfgang Amadeus Mozart. Der erste Satz daraus, das Allegro, mit dem Solisten Stefan Dur und der Kamerata Schulz unter Leitung von Emanuel Schulz. Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Unternehmer Professor Dr.
Götz Rehn,
dem Gründer des Bio-Lebensmittelunternehmens Alnatura mit Sitz im südhessischen Bickenbach und mit Ulrike Knapp. Jetzt kommen wir mal auf die Bienen, von denen ich noch überhaupt nichts gehört habe und was Sie mir gerade während die Musik lief geschildert haben, mal ganz kurz für die Hörer.
Ja, wir haben bei uns im Unternehmen die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter verschiedene Dinge kennenlernen, die sie interessieren. Unter anderem gab es bei uns einen Vortrag über Bienen, das Bienensterben. Die Bienen kriegen ja kaum noch was zu essen in der Agrarindustrie. Und wenn wir keine Bienen mehr haben, dann gibt es auch viele Früchte nicht mehr. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und jedes Jahr sterben 20% aller Bienen in Deutschland. Es stand sogar groß in der FAZ neulich im Wirtschaftsteil. Also es ist sehr ernst zu nehmen. Und eine Kollegin war so berührt, dass sie gesagt hat, wir müssen was für die Bienen tun und kam zu mir und sagte, wir müssen einen Schmaus, sie hat es Bienenschmaus, Alnatura Bienenschmaus genannt, müssen wir entwickeln. Und hatte schon mit einer Saatgutfirma gesprochen, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ein Alnatura Bienenschmaus, da sind die verschiedenen, das Saatgut drin. Diesen Bienenschmaus können Sie bei uns kaufen. Und die Kunden haben schon 120.000 Bienenschmaustütchen gekauft. Die streuen das dann aus in ganz Deutschland. Das sind viele Fußballfelder, wo jetzt die schönsten Blumen gewachsen sind. Und die Bienen können das essen. Das war das eine. Aber damit nicht genug. Das ist ja ein Kompliment an die Kunden, weil man immer sagt, die Kunden sind nicht bereit, was Sinnvolles zu gestalten. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Und ich kann mich an der Stelle nur immer wieder ganz herzlich bedanken für ihre Unterstützung. Jetzt ging das aber weiter. Die gleiche kam wieder zu mir und sagte, ja, jetzt möchte ich aber auch noch die Bienen besser kennenlernen. Und wir haben ja vor unserem Gelände dort, wir haben ein Bürogebäude gemietet und da ist ein größerer Garten dabei und im Umfeld sind Felder. und da ist noch ein Feld brach. Wir können hier ja auch mal Bienenschmaus ausstreuen und dann können wir auch Bienen halten und dann können wir kennenlernen, wie so Bienen sind. Ich möchte einfach wissen, wie die leben und wie das alles so geht. Ich sage, ja, aber das können wir doch nicht machen. Nachher fliegen die dann im Sommer in die Fenster und setzen sich bei den Mitarbeitern auf die Nase und stellen sich nur vor, das Theater. Naja, sie hat sich also durchgesetzt. Es gab 20 weitere Kolleginnen und Kollegen. Es gibt eine Bieneninitiative, eine Alnatura-Bieneninitiative. Und einmal in der Woche kümmern sie sich auch um die Bienen. Wir haben jetzt Bienenstöcke im Garten. Wir haben 120.000 Bienen. Es wird auch Bienenhonig geerntet. Und der Bienenhonig wird dann auch versteigert. Und das Geld geht in Alnatura Hilft e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein, der von den Mitarbeitern geführt wird und geht dann in soziale Projekte. Und einmal, das ist noch vielleicht ganz amüsant, war ich unterwegs, dann rief eine Kollegin an, ja, die Bienen sind ausgebrochen, Herr Rehn. Dann habe ich gesagt, ja, da kann ich auch nichts dran machen und ahnte aber, dass wahrscheinlich eine Königin sich irgendwo hingesetzt hatte. So war es auch. Ich gab dann die Empfehlung, man möge vielleicht mal beim Imker anrufen, was jetzt zu tun wäre. Und der hat dann gesagt, ja, wo sitzt die denn? Das ist ja dann eine Biene mit einem großen Schwarm drumherum, die ein neues Volk gründet. Und dann hat der Imker gesagt, ja, dann soll einer mit einer Säge diesen Ast absägen, den Ast mit diesem riesen Knäuel von Bienen dann, also die da alle rumschwirren, in den Keller tragen, in einen Raum zuschließen, sagen, hier schlafen die Bienen und sie kämen dann am Samstag und würde diese neu gegründete Volk dann in einen Bienenstock schlagen, wie man das nennt. So wurde das dann auch alles gemacht unter großer Beobachtung der Kollegen aus dem Fenster. Und wir haben einen Mitarbeiter, der besonders mutig ist, der dann also diese Bienen da wie in einer Prozession in den Keller gebracht haben. Also sowas passiert auch.
Also das Betriebsklima scheint ganz gut zu funktionieren.
Ja, super gut. Noch vielleicht eine letzte Anekdote, die vielleicht am deutlichsten zeigt, dass Menschen aus Interesse die Welt sinnvoll gestalten. Wir haben einen Parkplatz leider erweitern müssen, ist neu dazugekommen. Drumherum gab es ein Gelände. Auch wieder gemietet natürlich und dann sollten da nur so ein paar Bäume gepflanzt werden und dann haben sich die Mitarbeiter dafür stark gemacht, dass da Biotope angelegt werden, haben sie selbst mit angelegt und ich hatte dann nur gefragt, ja, wie ist denn die Pflege geregelt? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben schon Paten organisiert. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass Mitarbeiter in ihrer Freizeit die Biotope eines Geländes, was uns nicht gehört, pflegen. Und jetzt soll noch eine Boccia-Bahn, weil die Bürger von Biggenbach das so lieben, da installiert werden und auch noch ein Insektenhotel mit dem Nabu im Hintergrund aufgebaut werden. Also Sie sehen, das Sinnvolle gibt es bei uns an jeder Ecke und es wird von den Mitarbeitern gestaltet und gebildet.
Sie sind ja ein sehr aktiver Mensch und wenn ich all diese Fragen beantwortet bekäme, die ich Ihnen stellen möchte, dann müsste unsere Sendung wahrscheinlich ein paar Stunden dauern. Ich weiß nur, dass Sie zum Beispiel konventionell arbeitende Landwirte kostenlos für eine Umstellung auf biologisch beraten. Ist es schnell, ist es einfach, diese Landwirte zu überzeugen? Oder?
Wir haben zusammen mit dem FIBL, also Forschungsinstitut für biologischen Landbau und Anbauorganisationen, konventionellen Landwirten in verschiedenen Regionen in Deutschland ermöglicht, so einen Biohof zu besuchen, die Beratung zu bekommen. Und es hat Spaß gemacht. Ich war auch bei zwei Veranstaltungen dabei, weil die ganz perplex waren, was der Biolandbau ist und teilweise etwas unwirr schauten und doch am Ende des Tages Interesse zeigten. Also im letzten Jahr haben immerhin 14 Höfe umgestellt. Ja, das hat gut funktioniert.
Ganz kurz möchte ich doch noch anschneiden, dass Sie einen Lehrstuhl für biologisch-dynamischen Anbau an der Universität in Kassel finanzieren. Seit wann und warum? Vielleicht kurz.
Ja, seit März 2005. Uns geht es darum, dass noch mehr im wissenschaftlichen Bereich der biologisch-dynamische und der biologische Landbau erforscht wird.
So, dann sind Sie ja auch, Herr Rehn, an der Entwicklung eines ganzheitlichen Wirtschaftsstudiums an der privaten Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn beteiligt. Ist das das Institut für Sozialorganik?
Ja und nein. Also es ist nicht nur beteiligt, sondern das war eine meiner Ideen und auch ein ganz großer Wunsch, ganz in dem Sinne, wie eben charakterisiert, bezogen auf den biologischen Landbau, auch für Wirtschaft neu denken. Und dieser Studiengang Wirtschaft neu denken, Da hatte ich die Idee vor 4,5 Jahren zusammen mit dem Rektor, Professor da Vega. Und es ist eine große Freude, dass es diesen Studiengang an dieser Universität jetzt gibt. Es ist eine private Kunstuni mit 600 Studenten. Und dort können Sie Betriebswirtschaft studieren. Und dieses betriebswirtschaftliche Studium, das ist einmalig in der Welt, setzt sich zusammen aus 3 verschiedenen Elementen, wenn Sie so wollen. Einmal Betriebswirtschaft, so wie Sie es sonst auch studieren können, ergänzt um das, was wir Sozialorganik nennen. Zweitens.
Was ist Sozialorganik?
Das ist die anthroposophische Weiterentwicklung der Wirtschaft. Das zweite ist Kunst, Erfahrung. Das heißt, ein Betriebswirtschaftsstudent und ein Kunststudent oder Studentin machen zum Beispiel eine Woche zusammen ein Kunstwerk. Das heißt, die Betriebswirtschaftsstudenten erlernen praktisch wirklich Kunst. Dritter Block.
Wozu brauchen die das?
Ja, Kunst ist überhaupt das Elixier der Zukunft. Wir brauchen alle sehr viel mehr Kreativität, weil wir lernen müssen, unsere Verhältnisse sehr viel fantasievoller und ästhetischer zu gestalten. Also Kunst ist die Wissenschaft der Zukunft, nach meinem Verständnis. Dritter Block, Praxiserfahrung. 8 Wochen pro Jahr in einem Unternehmen arbeiten. Wir haben schon eine ganze Reihe von Partnerunternehmen gefunden. Die Studenten haben allerdings dann nur 2 Wochen Urlaub im Jahr und das Ganze dauert 3 Jahre. Dann haben sie den Abschluss Bachelor und können dann noch einen Masterstudiengang anschließen. Und das ist neu und dieses Institut für Sozialorganik kümmert sich um die wissenschaftliche Erforschung anthroposophischer Wirtschaftsideen.
Und wie viele Studenten haben Sie da in diesem Studiengang?
Im Studiengang Wirtschaft sind im Moment 3 Jahrgänge. Um die 100.
Mich wundert eigentlich, wie Sie das alles so unter einen Hut kriegen. Also Sie sind Professor, Sie lehren an der Uni, Sie sind Unternehmer, Sie sind Bildhauer, Sie sind Maler, Sie sind Opernliebhaber, Vater sind Sie ja auch noch. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Ja, ich freue mich, dass es gelingt.
In Ihrem Unternehmen tauchen Sie ja auch noch dauernd auf.
Ja, da bin ich doch sehr, sehr viel, ja. Ich führe sicher ein Leben, was sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Ich habe sehr viel Unterstützung im Unternehmen. Mein ganzer Lebenswandel zum Beispiel wird ja gestaltet von meiner Assistentin, die sehr präzise über meinen Lebenslauf wacht, dass jede freie Minute gut gefüllt ist. Ich kann mich sehr schnell in andere Situationen hineinbegeben. Ich kann auch über 14, 15 Stunden am Tag recht konzentriert und fröhlich meinen Dingen nachgehen. Für mich ist das Leben, hat es keinen Leitcharakter, obwohl ich auch schon durch viele schwierige Phasen gegangen bin. Ich habe sehr viel Freude am Leben und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum viel möglich ist. Wenn Sie ein Hobby haben und das haben Sie sicher, dann machen Sie das ja auch gern und schauen nicht auf die Zeit. Und wenn Sie sich vorstellen, dass fast alles, was Sie machen, Ihnen Freude macht, dann können Sie lange auf sein, wenig schlafen und trotzdem vergnügt sein.
Ihr Unternehmen schreibt immer größere schwarze Zahlen. Was bedeutet Geld für Sie?
Geld ist für mich ein Mittel, mit dem man die verschiedensten Initiativen beflügeln kann. Und Geld muss immer wieder mit neuem Geist und neuer Fantasie verbunden werden. Allerdings unter der Sonne sozusagen der Sinnhaftigkeit, damit Neues entstehen kann.
Was bedeutet Macht für Sie?
Die Macht im Sinne dessen, wie wir sie heutzutage verstehen, ist mir fremd. Ich versuche in meinem Leben immer nicht gegen etwas zu sein, sondern immer nur für etwas und auch nicht etwas durch Macht zu bewirken, sondern durch Erfahrung, mehr durch Einsicht, durch, wenn man so will, sittliche Liebe.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Erfolg ist etwas, das Tun Folgen hat, Erfolg, also es folgt etwas daraus, nicht so sehr im Sinne von Einsammeln, von erfolgreich sein, Titel sammeln, Geld sammeln, Macht sammeln, sondern im Sinne von folgenreichem Wirken, Sinnvolles zu bewirken in der Welt, Menschen anzuregen, ihren Weg zu finden, das ist für mich Erfolg.
Sie haben 2 Kinder, wie haben Sie die erzogen? auch in Richtung anthroposophisch?
Nee, ich bin nicht anthroposophisch erzogen worden. Ich habe mit 21 selbst aus eigenem Entschluss mich mit der Anthroposophie verbunden. Meine beiden Kinder sind in die Waldorfschule gegangen. Ja gut, das habe ich entschieden. Die Tochter, die Jüngere, überlegte auch mal in eine Staatsschule zu gehen. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe jetzt mal in den Ferien, das war möglich, dorthin und sammle deine Erfahrung. Wenn du willst, kannst du auch dorthin gehen, in das Gymnasium. Sie war dann eine Woche da und gesagt, nein, sie bleibt dort, wo sie ist. Mein Sohn hat Wirtschaft studiert und ist im Moment Filialleiter in einem großen Handelsunternehmen.
Also kann es sein, dass er mal in Ihre Fußstapfen tritt? Also dass Sie einen Nachfolger haben, was ja immer ganz schön ist, wenn es funktioniert.
Ja, das wäre natürlich besonders schön, wenn sowas funktioniert. Darauf sollte man allerdings nicht bauen, weil solche Fähigkeiten nicht unbedingt, wie vorhin erklärt, im Vererbungsstrom weitergehen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in meinem Sohn eine Individualität existiert, die händlerisch begabt ist, die auch unternehmerisch begabt ist. Und insofern würde ich mich freuen, wenn er auch mal sinnvoll tätig sein kann.
Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, Herr Dr. Rehn. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ungeduldig, meistens von anderen etwas zu viel fordernd, von Idealen beseelt, beharrlich und hoffentlich bescheiden.
Dann bedanke ich mich. Willkommen zu Ihrem letzten Musikwunsch. Auch den darf ich wieder ansagen. Das ist das Presto aus dem Sommer der vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi mit Joshua Bell und der Academy of St. Martin in the Fields. Das war's also. Viele Fragen sind noch offen geblieben, die ich so gerne gestellt hätte, aber leider hat die Zeit nicht gereicht. Das war die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Alnatura Geschäftsführer und Gründer, Professor Dr.
Götz Rehn.
Und mit Ulrike Knapp. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, zu uns ins Studio zu kommen. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute.
Vielen Dank.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.